Sie sprechen viel offenbar am Herzen, große Themen, und Sie waren schon auf, genau, große Themen, die auch gebreitet worden sind. Ich habe in Erinnerung die Ökonomisierung, die Kritik an der Ökonomisierung, die Kritik an der kommerziellen Nutzung, die stattfinden kann, auch der Zusammenarbeit mit Amazon, große Fragen, die noch nicht gelöst worden sind, Individualverkehr, die sehr sind, nicht sozusagen fortgesetzt werden, sondern zu transformieren. Und dann besonders natürlich die Frage der Kontrolle, der staatlichen Kontrolle und der Frage, wie wird KI genutzt. Jetzt haben wir die Gelegenheit, mit Ihnen, Frau Lundburg, Ihre Perspektive kennenzulernen und sind gespannt auf Ihren Vortrag, was wir jetzt lernen, mit künstlicher Intelligenz für Tübingen und Sie.
Ja, guten Abend alle zusammen. So einen vollen Hörsaal noch nicht so oft, und selbst wenn es drauf in der Informatik. Schön, dass Sie alle da sind. Können Sie mich alle hören? Winken Sie mal, wenn Sie mich hören können.
Ja, ich bin schon.
Also, ich möchte Ihnen erzählen, warum wir glauben, dass in Tübingen die Forschung für künstliche Intelligenz am richtigen Platz ist und warum wir uns dafür einsetzen, diese Forschung fortzuführen. Ich fange mal damit an, was gibt es in Tübingen an Forschung? Wir versuchen hier auch viele Fakten zu präsentieren. Also die Hauptakteure, die hier im Bereich der künstlichen Intelligenz und im maschinellen Lernen forschen, sind einerseits Leute an der Uni von Tübingen und andererseits am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme. Wir haben im Moment drei große Forschungsverbünde, über die jetzt auch der Namen immer wieder fallen würden. Das Cyber Valley natürlich, um das geht es heute wohl am meisten. Das ist ein großer Forschungsverbund, zum großen Teil finanziert durch öffentliche Forschungsmittel, und da komme ich aber noch drauf, zum Ausbau von Forscher und Lehre in Tübingen im Bereich KI, sowohl auch zum Transfer in die Industrie. Das zweite große Projekt, was wir in Tübingen haben, ist der Exzellenzcluster, maschinelles Lernen in den Wissenschaften, wo es eben nicht um Forschung mit Richtung Transfer in die Industrie geht, sondern wo es darum geht, das maschinelle Lernen zu benutzen, um in den wissenschaftlichen Disziplinen, in den Sozialwissenschaften, in den Geisteswissenschaften, in den Geowissenschaften wissenschaftlichen Fortschritt zu erzielen. In dem Exzellenzcluster ist auch ein großer Bereich, der sich um Ethik und Philosophie des maschinellen Lernens dreht. Das dritte ist das Kompetenzzentrum robustes maschinelles Lernen, was vom BMBF finanziert wird. Das sind die großen Blöcke, die wir in der Forschung haben. Wir haben auch einen Lehrauftrag als Uni. Und in diesem Auftrag haben wir einerseits eine internationale Graduiertenschule für Doktoranden, gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut, wo wir eben Doktoranden in dem Bereich ausbilden. Und einen neuen Masterstudiengang, der es ab dem nächsten Wintersemester geben wird, zum Thema maschinelles Lernen. Jetzt kann man sich fragen, warum machen wir das alles in Tübingen? Das sollen doch die Berliner machen. Es gibt einen sehr guten Grund, warum wir das in Tübingen machen wollen, nämlich unser Standort hier ist einer der führenden Standorte weltweit im Bereich der Forschung künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Es gibt da viele Statistiken, die ich im Detail gar nicht genau erklären will, ich kann das in der Diskussion gerne weiter ausführen. Die zeigen, dass wir sowohl unter den Top 10 internationalen Standorten sind, als auch in Deutschland der führende Standort für maschinelles Lernen. Jetzt gibt es das Cyber Valley. Ich habe gesagt, es ist ein großer Forschungsverbund, der zum Ziel sich gesetzt hat, Forschung und Lehre im Bereich von Machine Learning und künstlicher Intelligenz hier zu stützen und Transfer in die Industrie zu realisieren. Warum macht die Industrie da mit? Ja, die Industrie hat natürlich erkannt, wie viele andere Leute auch, dass maschinelles Lernen eine Schlüsseltechnologie ist, die einfach für die nächsten vielen Dekaden die Technologie sein wird, die die Industrie voranbringen wird oder halt nicht. Das sind Aspekte wie autonomes Fahren, aber auch personalisierte Medizin, vorausschauende Wartung von irgendwelchen Produktionsanlagen, effiziente Ressourcennutzung, auch im Sinne von Umweltschutz und so weiter. Es ist einerseits relevant natürlich für große Industrieunternehmen, es ist aber auch relevant für kleinere und mittlere Unternehmen, die eben zum Beispiel ihre Ressourcen effizienter nutzen können. Es birgt ein Potenzial für Startups, da hoffen natürlich die Industrieunternehmen auch drauf, weil sie gerne ein Umfeld hätten, in dem viele neue Ideen produziert werden und auch umgesetzt werden. Und der Hauptgrund, warum die Industrie mitmacht, ist, weil die einfach Leute suchen, angestellte Mitarbeiter, die diese Sachen bei ihnen umsetzen können. Und im Moment der Arbeitsmarkt in dem Bereich so gut wie nicht existiert, es gibt kaum Aktivität in dem Bereich. Das ist das Hauptinteresse der Industrie, dass wir Absolventen produzieren, die sie dann hinterher einstellen können. Warum macht die Wissenschaft mit? Warum sind wir hier dabei? Wir wissen, es gibt viel Forschung im Bereich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen auf der ganzen Welt. Wir wollen, dass die Forschung hier stattfindet. und nicht irgendwo anders. Weil dann wir den Einfluss darauf haben, was in dieser Forschung passiert und nicht den anderen überlassen, was geforscht wird. Um einen guten und attraktiven Forschungsstandort zu haben, braucht man eine gewisse kritische Masse. Man kann nicht mit zwei Posts sagen, wo wir sind, und super Standort kommt alle nach Tübingen, forscht mit uns. Wenn wir den Einfluss auf die Forschung haben wollen, dann brauchen wir hier viele Leute und wir müssen erreichen, dass die Leute, die wir ausbilden, die Doktoranden, dass die nicht einfach nach der Promotion sagen, oh, ich gehe eh alle, ich gehe nach Amerika, ich gehe nach Kanada oder sonst wohin, weil dort die attraktiven Labore sind, wir wollen die hier machen. Und das ist der Grund, warum wir uns freuen, dass wir viel Finanzierung kriegen, auch aus dem Cyberwettbewerb. Das nächste ist, wir haben den Ausbildungsauftrag der Gesellschaft, der liegt bei den Universitäten. Wir müssen die Leute ausbilden, die in der Industrie gebraucht werden und diesen Auftrag wollen wir auch wahrnehmen. So, jetzt zur Finanzierung. Wir haben hier versucht, also es gibt viele verschiedene Budgetpläne und je nachdem, was man reinrechnet oder nicht, kommen unterschiedliche Zahlen raus. Wir haben hier mal versucht, einen Kompromiss zu machen. Was Sie hier sehen, ist, es gibt verschiedene Geldgeber, die sowohl für Cyber Valley als auch für zum Beispiel Exzellenzinitiative und so weiter zuständig sind. Der größte Block, das ist dieser große rote, fast dreiviertel Kuchen hier, sind öffentliche Gelder, die dazu da sind, Professuren zu finanzieren, Nachwuchsgruppen zu finanzieren, Doktoranden zu finanzieren. Es steckt auch ziemlich viel Geld in Forschungsinfrastruktur, also zum Beispiel neue Gebäude. Also Sie sehen, es ist ein ziemlich großer Block. Dann gibt es den weiteren Block Orange hier, der auch öffentlich finanziert ist. Das ist der Exzellenzcluster und das Kompetenzzentrum, wo es darum geht, maschinelles Lernen für die Wissenschaften anzuwenden. Und dann gibt es den nicht so großen Block, wie Sie hier sehen können, der von Industrie und Stiftungen finanziert wird. Im Cyber Valley sind die verschiedenen Partner, die ja auch schon genannt wurden. Jeder von denen zahlt im Moment 1,26 Millionen Euro ein. Und dieses Geld wird verwendet, um zusätzliche Forschung durchzuführen. Alle die Gruppen, die hier oben in diesem roten Bereich genannt sind, haben eine solide Grundfinanzierung, haben Mitarbeiter, haben laufende Mittel. Nur wenn sie zusätzlich Forschung durchführen wollen, dann können sie das aus diesem Industrietopf machen, sie müssen damit. Das ist eine freiwillige Sache und niemand kann hier gezwungen werden. Das ist der ganz wichtige Punkt, niemand hier ist abhängig von der Finanzierung aus dem Cyber Valley. Alle diese Gruppen, die Professuren, sind öffentlich finanziert und zwar in ausreichendem Umfang wie alle anderen Gruppen hier in Tübingen auch und können ihre Forschung durchführen, ohne auf irgendwelche Industriegelder angewiesen zu sein. Es gibt jetzt verschiedene Kritikpunkte. Der eine Kritikpunkt ist, dass die Industrie immer einen Einfluss auf die Forschung ausüben würde. Kein Wissenschaftler hier wird zu irgendetwas gezwungen. Es gibt Freiheit der Forschung. Im Cyber Valley Vertrag ist das auch garantiert. Wir arbeiten daran, dass dieser Vertrag veröffentlicht wird. Es haben eigentlich auch schon fast alle zugestimmt, aber dieses Jahr wird da sicher nichts mehr draus, weil da müssen wir irgendwie mal. Also das geht einfach nicht innerhalb von 3 Tagen. Alle Professuren haben diese Grundfinanzierung, die Stiftungsprofessuren sind über den Stifterverband realisiert und die Unabhängigkeit ist garantiert. Also da fließt kein Geld direkt von Industrie an die Forschung. Der zweite Kritikpunkt, die Rüstungsforschung. Die Uni hat eine Zivilklausel, in der steht, dass wir uns für friedliche Dinge hier einsetzen an der Uni. Wir unterschreiben für alle Drittmittelanträge, dass wir diese Zivilklausel unterstützen. Das Max-Planck-Institut hat ähnliche Regelungen, aber natürlich gibt es die Dual-Use-Problematik. Wenn Sie an Bilderkennung arbeiten, kann man das einerseits verwenden, um Hautkrebs zu erkennen, aber man kann es natürlich auch für militärische Zwecke anwenden. In dem Moment, wo wir darauf dringen, wie viele von Ihnen ja was brauchen wollen, dass die Forschungsergebnisse öffentlich gemacht werden und veröffentlicht werden, kann man dieser Problematik nicht entkommen, dass jeder die benutzen kann für seine Zwecke. Jetzt ist es so, natürlich ist der Wohnungsmarkt in Tübingen ein ziemlich kritisches Problem, das wissen wir alle. Die Stadt wächst, und zwar die wächst nicht nur im Cyber Valley. Es gibt mehr Studenten, die Kliniken wachsen, die ganze Uni wächst, die große Biotech-Branche wächst und auch, ja, die KI-Forschung wächst. Jetzt ist es nur, glaube ich, nicht die beste Idee, diese Player gegeneinander auszuspielen und zu sagen, Studenten dürfen kommen, aber KI darf nicht kommen oder Kliniken darf kommen und Biotech nicht. Es muss einfach eine politische Lösung gefunden werden, die diesen Wohnungsmangel bekämpft, aber das ist unabhängig vom Cyber Valley. So, es ist jetzt unsere ganze Forschung an der Industrie ausgerichtet. für Initiativen alle haben. Der große schöne Beispiel ist der Exzellenzcluster, der heißt Maschinelles Lernen, neue Perspektiven für die Wissenschaften, wo es darum geht, genau Methoden des maschinellen Lernens anzuwenden auf verschiedene Wissenschaftsbereiche, auf die Geowissenschaften, auf die Sozialwissenschaften, Kognitionswissenschaften, Physik. Alle diese Bereiche können profitieren von der Forschung, die wir im Bereich maschinelles Lernen machen. Das heißt, wir haben nicht an dieser Stelle eine Forschung, die in Richtung Industrie geht, sondern die tatsächlich guckt, was können wir zielbringend in der Wissenschaft mit den Methoden erreichen. Wir haben auch einen großen Block, der sich um Philosophie und Ethik dreht, der auch personell in der Kuppe wird. Wir stellen da Leute an, wir haben da Projekte, ich komme da gleich nach. Hier ist die Folie zu diesem Thema, Ethik, Gesellschaft und KI. Ja, die KI wird die Gesellschaft verändern. Und das findet statt, ob wir das wollen oder nicht. Man entkommt dem nicht. Es wird selbstfahrende Autos geben, ob wir die hier entwickeln oder ob die in Amerika oder in China entwickelt werden. Es wird sie geben.
Selbsterfüllende Prophezeiung nennt sich sowas.
Genau.
Die KI wird die Gesellschaft verändern. Ich glaube nicht, dass sie diese Folgen, und es gibt auch viele andere Leute, die das glauben. Was wir wollen, ist jetzt die Forschung nicht den anderen überlassen und denen zu sagen, ja, wir machen verantwortungsvolle Forschung, wir lehnen uns zurück und wir sind jetzt alle irgendwie, leben von der Landwirtschaft, sondern wir wollen verantwortungsvolle Forschung. Dass sie robust sind, dass die Ergebnisse interpretierbar sind. Wie kann man es machen, maschinelles Lernen durchzuführen, um die Privatsphäre zu respektieren? Und wie ich schon gesagt habe, sind Ethik und Philosophie zentrale Bestandteile dieser Dinge und wir kooperieren dort auch mit den Institutionen, die vor Ort sind und holen uns natürlich auch noch weitere Expertise heraus. Es gab schon in der Vergangenheit Lehrveranstaltungen zur Ethik der KI. Also ich erzähle das jetzt nicht hier, weil das jetzt irgendwie seit vorgestern Thema in Tübingen ist. Wir hatten letztes Wintersemester schon ein großes Seminar, also es war kein großes Seminar, es war leider ein kleines Seminar. Es waren 15 Leute, die sich für dieses Thema interessiert haben aus der ganzen Uni, es war ausgeschrieben in der ganzen Uni, Ethik des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz. Es ist also was, was uns umtreibt. Schauen Sie auf meine Homepage, was da für Paper diskutiert werden, dann sehen Sie vielleicht auch mal, in welche Richtung sowas gehen kann. Wir werden im nächsten Sommersemester eine Studiengeneralvorlesung anbieten zu maschinellen Lernen, in der es vielleicht auch ein bisschen technischer wird, damit Sie alle auch mal so ein bisschen Berührung damit kriegen, was sind eigentlich die Techniken, die da verwendet werden, was kann man damit und was kann man damit vielleicht auch nicht, wozu wird es verwendet und wozu kann man es vielleicht auch nicht verwenden, das einfach mal auch ein bisschen besser verstehen zu können. Und im kommenden Wintersemester wollen wir eine große Veranstaltung für Hörer aller Fakultäten machen, die eine Diskussionscharakter hat, wo es über KI, Ethik und Verantwortung in der Gesellschaft geht. Das war jetzt mein Statement. Ich freue mich jetzt auf den konstruktiven Dialog, der hoffentlich heute stattfindet. Uns ist es wirklich wichtig, auch diese Diskussion zu führen. Und wir sind auch alle wir Wissenschaftler, die in dem Bereich arbeiten, hätten vor 5 Jahren nicht gedacht, das ist, was wir tun, einen solchen Einfluss auf die Gesellschaft hat. Wir sind auch angewiesen auf Input von Ihnen, um diese ethischen Fragen zu diskutieren. Und natürlich ist es wichtig zu wissen, in welche Richtung geht die Gesellschaft und wie kann man Steuerungselemente einführen, damit wir bestimmte Dinge verhindern können. Und da brauchen wir den konstruktiven Dialog. Und jetzt freue ich mich, dass wir heute dann machen.
Themen wurden genannt wie Tübingen als Standort, Finanzierung und Unabhängigkeit, Zivilklausel, Dual-Use-Problematik und das sind alles Themen, auf die wir gleich im Podium nochmal eingehen können, die wieder aufgegriffen werden können. Auf dem Podium sitzen mehr als 2 Leute, das heißt, es gibt auch noch mehr Perspektiven. Die wollen wir gerne erstmal nochmal hören. Das heißt, wir würden euch allen 3 Minuten geben, um nochmal euren spezifischen Standpunkt oder eure Perspektive darzustellen und zu ergänzen. Ich würde gerne dir, Dominik, als erstes das Wort geben. Ja.
Das Mikro. Hört ihr mich? Alles klar.
Wir haben vor mehr als 2 Wochen den Kupferbau besetzt, weil wir gemerkt haben, dass hier in der Gesellschaft in Tübingen, in der Studierendenschaft, keinerlei Öffentlichkeit für das Thema Cyberwelle da war. Wir haben Proteste gemacht, wir haben Demos veranstaltet, wir haben Infotische gemacht, Flyer verteilt. Und jetzt, in dem Rahmen, hat erst die Aufmerksamkeit zugenommen, dass auch wirklich die Bevölkerung und die Studierendenschaft weiß, womit sie es mit dem Cyberwelle zu tun haben, was ja auch hier in Stuttgart, Tübingen die ganze Gesellschaft verändern wird. Wir gehen davon aus, dass es eben zu einer steigenden Gentrifizierung kommen wird, wenn eben gut bezahlte ITler hier angestellt sein werden, um eben für Amazon und andere Unternehmen zu arbeiten. Wir haben festgestellt, dass die Kernkritikpunkte an der Stadt, am Land und an der Universität eben liegen. Dass hier ein ganz klarer Mangel von Uniseiten an Transparenz da ist. Dass wir eben nicht einsehen können. Wir wissen, dass 2016 im Hochschulrat zum Beispiel über das Thema gesprochen wurde. Aber was da letzten Endes genau dabei rumkam, wissen wir nicht. Wir haben keine Einsicht in das, was letzten Endes hier besprochen wurde. Wir sehen an der Uni, dass wenn es hier zu Uni-Hochschulwahlen kommt, dass eine Wahlbeteiligung von 12% ist, dass gar kein Interesse an Hochschulpolitik da ist, weil auch die Studierenden gar nicht sehen, inwieweit man sich hier in Hochschulpolitik einbringen kann, was das für einen Sinn haben soll, sich in Hochschulpolitik einzubringen. Und das sind ganz zentrale Punkte, wo wir ansetzen möchten, um eben auf eine anständige Grundfinanzierung der Uni hinzuarbeiten, die eben nicht abhängig ist von Drittmitteln, von solchen Unternehmen wie Daimler, Porsche, wie Amazon. Worauf wir eben auch stark Wert legen ist, wir sind nicht gegen künstliche Intelligenzforschung, um das nochmal klar zu machen. Wir sagen aber, dass die eben in einem gewissen Rahmen stattfinden muss, der sich eben dazu verschreibt, nicht militärisch genutzt zu werden. Dass eben, die Uni kann immer sagen, ja okay, wir haben eine Zivilklausel, aber diese Zivilklausel ist eben nicht gut genug, wenn dann, wie es in anderen Universitäten schon passiert ist, die Zivilklauseln hatten, die dann eben trotzdem Aufträge vom Pentagon, von FBI und sonstigen annehmen. Und diese ganze Thematik um militärische Forschung und unverantwortliche Forschung lässt sich eben an dem Unternehmen Amazon schon festschreiben. Wenn man von Ethik, wenn man von Moral spricht, kann ich es nicht nachvollziehen, wie man mit Amazon zusammenarbeitet.
Beispiel, 2,5 Minuten, ganz hervorragend. Wir gehen rüber und mischen sozusagen Fäden, das Podium langsam auf, Herr Engler. Der Rektor der Uni braucht ja wirklich Einführung. Ein paar Fragen sind in der Richtung Uni schon gekommen. Ich würde ganz persönlich auch interessieren, wie denken Sie als Rektor eigentlich über die Tatsache, dass Sie gesetzt worden sind, dass heute Abend so eine Veranstaltung stattfindet? Sehr freundlich.
Ja, bin ich zu hören? Ja, wunderbar. Beide Eingangsstätten haben ja gefordert, dass wir eine kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen, die beispielsweise durch KI und anderes angestoßen werden, brauchen. Und ich glaube auch, dass die Universität der richtige Ort für eine solche gesellschaftliche Auseinandersetzung ist. Deswegen haben wir auch am Montag nach der Besetzung sehr deutlich gemacht, dass wir nicht vorhaben, hier räumen zu lassen, dass wir eine Duldung aussprechen, weil wir durchaus akzeptieren, dass dieses Informationsbedürfnis besteht. Ich möchte aber betonen, dass wir nicht geheimbündlerisch oder in irgendeiner Art und Weise intransparent unterwegs sind. Wir wären immer und sind immer ansprechbar und können die Informationen geben, die wir Ihnen zu geben haben. In der Tat, glaube ich, haben Sie vollkommen recht, dass ethische Reflexion in diesem Kontext ein ganz zentrales Prinzip darstellen sollte und dass genau auch die Universität der Ort ist und nicht die Industrie, die diese ethische Reflexion leisten kann. Und dass wir diese ethische Reflexion leisten, können wir Ihnen auch sehr deutlich belegen. Also Frau Luxburg hat beispielsweise deutlich gemacht, dass bei dem Cluster Machine Learning, New Perspectives for Science, sehr wohl Ethik eine zentrale Rolle spielt. Und die internationalen Gutachterinnen und Gutachter, die diesen Cluster begangen haben, die uns ein Zeugnis ausgestellt haben, dass dieser Cluster hier in Tübingen am richtigen Ort unterwegs ist, haben betont, dass sie es extrem würdigen, dass hier ethische Fragestellungen ganz zentral sind. Ich darf Ihnen zwei Dinge noch nennen, neben dem, was wir über das Cluster Ihnen jederzeit gerne mitteilen können, nämlich, dass wir vor Jahr und Tag, bevor es Debatten gab über Cyber Valley, einen Karl-Friedrich von Weizsäcker Stiftungslehrstuhl ausgeschrieben haben, eben in der digitalen Gesellschaft. Das war vor zwei Jahren, als wir mit einer großen Stiftung dieses Gespräch geführt haben, weil wir sehr wohl zu diesem Zeitpunkt bereits wussten, dass diese Thematik eine ganz virulente Thematik sein wird. Der Lehrstuhl wird ab 1. Januar besetzt sein und wir werden diese Person natürlich auch in Diskussion einbringen. Wir haben darüber hinaus eine Stiftung, eine Professur für Wissenschaftsphilosophie und Wissenschaftsgeschichte eingerichtet, die auch Justamente mit Fragen der Digitalisierung sehr prominent international bekannt unterwegs ist. Und darüber hinaus sind wir momentan in Gesprächen und auch das ist nicht ein Resultat der Besetzung, sondern sind seit längerem unterwegs darüber zu diskutieren, wie wir ein Zentrum für Verantwortung in der digitalen Gesellschaft einrichten können. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass der Lehrstuhl, der Stiftungslehrstuhl, Karl Friedrich von Weizsäcker Lehrstuhl heißt, hat etwas damit zu tun mit einer Problematik, die Karl Friedrich von Weizsäcker nämlich in den 80er Jahren im Blick auf Atomenergie, Atomforschung und so weiter gehabt hat. Wir wissen, dass wir hier in der gesellschaftlichen Verantwortung stehen und die nehmen wir auch wahr.
Eine der zentralen Forderungen der Protestierenden ist Zivilklausel, keine Forschung für militärische Zwecke. Ich übergebe an Herrn Richka von der Informationsstelle Militarisierung.
Ja, Rektor Enger hat neulich im benachbarten Hörsaal gesagt, dass das Cyber Valley im Jahr 2011 das erste Mal auf seinem Tisch lag. Es gab keine Debatte, 2016 ist es beschlossen worden. Und es hat jetzt drei Wochen Besetzung gebraucht, dass hier das erste Mal auf Augenhöhe mit Kritikerinnen diskutiert wird. Das ist nicht Transparenz und ich danke dafür den Besetzerinnen, dass sie diesen Event heute ermöglicht haben. Von Frau Luxburg, der Bildungsauftrag der Universität definiert wurde, ich zitiere, wir müssen die Menschen ausbilden, die Industrie braucht. Ich möchte jetzt ganz kurz, weil die Uni ist gar nicht so mein Hauptproblem, sondern auch das Land, ein bisschen umschreiben, mit was für einer Industrie wir es hier zu tun haben. Das ist einerseits Amazon. Amazon verwaltet seit 2013 die Cloud des CIA, des US-Auslandsgeheimdienstes und ist damit bestens aufgestellt, den JEDI-Kontrakt zu kriegen, die Cloud-Verwaltung für das Pentagon. Wired.com berichtet, da zitiert dazu einen hochrangigen Vertreter des Pentagon, this program is truly about increasing the lethality, die Tödlichkeit, of our department and providing the best resources to our men and women in uniform. JEDI aims to bring Department of Defense computing systems into the 21st century by moving them into the cloud. Pentagon says that will help it inject artificial intelligence into its data analyzes. Also Amazon wird zukünftig dafür zuständig sein, maschinelle Intelligenz, maschinelles Lernen zum Kernbestandteil der Datenverarbeitung der US-Streitkräfte herzustellen. ZF Friedrichshafen ist Mitglied in den wichtigsten rüstungspolitischen Vereinigungen der Gesellschaft für Wehrtechnik und dem Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Schon im Zweiten Weltkrieg hat die Zahnradfabrik Friedrichshafen unter dem Einsatz von Zwangsarbeitern Rüstungsgüter produziert und ist heute mit dem benachbarten Unternehmen MTU, die liefern zusammen Motoren und Getriebe für Panzer, Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge. Mittlerweile ist es Teil von Rolls-Royce, das Platz 16 unter den weltweit größten Rüstungsunternehmen einnimmt. Neues Kooperationsabkommen mit MTU hat ZF Friedrichshafen erst im Dezember 2016 unterschrieben für den Marienbereich. Seitdem wurden unter anderem 17 Patrouillenschiffe an die katarische Küstenwache und 2 Kriegsschiffe an die Spezialkräfte der türkischen Marine geliefert, ganz abgesehen von den Leopardpanzern. Zu Daimler hat Rektor Engler bei der gleichen Veranstaltung gesagt, ich weiß nicht, was die Rüstungsindustrie zu tun hat, die Automobilindustrie mit der Rüstungsindustrie. Hier habe ich mal eine ganzseitige Werbung aus dem Rüstungsmagazin mitgebracht. Da sehen wir eben die Fahrzeuge von Mercedes-Benz Defense Vehicles. Da steht das Rückgrat jeder starken Truppe. Das Rückgrat ist stark. Jeder starken Truppe ist insofern ganz treffend, weil Daimler in den letzten Jahren eine ganze Fabrik für gepanzerte Fahrzeuge nach Algerien exportiert ist, die heute zu großen Teilen im Besitz des algerischen Verteidigungsministeriums zu 34% ist und zu 49% im Besitz der Vereinigten Arabischen Emirate. Auf dem gleichen, übrigens militärisch geschützten Areal ist auch die algerische Niederlassung von ZF Friedrichshafen, die ebenfalls zu 20% im Besitz des algerischen Verteidigungsministeriums ist. Wenn hier die Kritik an der Zusammenarbeit mit Industrie so eine Empörung hervorruft, dann befremdet mich das doch, wenn die Wissenschaft bzw. einige Disziplinen sich ihre Existenz ohne Industriekooperation nicht mehr vorstellen kann. Dann muss sie sich gewahr werden, dass große Teile der Industrie und gerade der im Cyber Valley beschäftigten Industrie untrennbar mit der Rüstung verwoben sind. Wenn die Wissenschaft bzw. diese Disziplinen nicht Teil eines militärisch-forschungsindustriellen Komplexes werden wollen, so sollten sie sich um größtmögliche Distanz zu dieser Industrie bemühen. Das Cyber Valley allerdings steht für das Gegenteil, es ist ein gebauter militärisch-forschungsindustrieller Komplex.
Ihnen, Herr Neustadt, wichtiger Aspekt, Zivilklausel, wie sieht es eigentlich aus, ganz konkret mit den Kooperationspartnern, da ja sicherlich auch Anfragen an Sie, Herr Hein, Professor Hein, Sie haben fühlt sich wahrscheinlich nicht angesprochen mit der Militarisierung, aber angesprochen fühlen würden Sie sich natürlich mit dem Stiftungslehrstuhl, dem Bosch-Stiftungslehrstuhl, wie würden Sie die bisherige Diskussion kommentieren?
Okay, kann mich jeder hören? Ja. Gut, also ich war bis Mai Professor in Saarbrücken für Mathematik und Informatik. Ich kann ja jedem mal raten, nach Saarbrücken zu gucken, weil das ist eine Uni, die tatsächlich keine gute Grundfinanzierung mehr hat. Da wurde nämlich die gesamte Uni der Etat um 10% gekürzt, was manche Fachbereiche bis zu 20-30%, die Physik hat es gerade am stärksten dort getroffen, einfach gekürzt wurden. Ja, wir haben einen Aufsatz von 3% in Baden-Württemberg, also wir haben gesagt, gut. Das zweite ist, mich beschäftigt das schon hier. Also ich sehe natürlich meine Forschung dazu da, die Gesellschaft besser zu machen. Ich habe selber meine Forschungsrichtung auch geändert, um robuste, interpretierbare Lernverfahren zu entwickeln in der Richtung. Mir war es deswegen auch hart, als diese ersten Vorwürfe da bekannt wurden. Bin auch dann zur ersten Demo gegangen. Und habe da auch im Stand länger mit jemand geredet. Ich dachte auch, dass da so ein gewisses Verständnis da war. Ich habe dann extra gesagt, lass jetzt meine E-Mail da, weil wir uns so laut unterhalten haben, dass dann Proteste kamen, weil sie nicht mehr den eigentlichen Redner verstanden haben. Und habe dann halt gesagt, na gut, dann gebe ich meine E-Mail und dann können wir uns einfach nachmal zusammensetzen. Da kam halt leider nicht was. Ja? Ich finde es jetzt gut, dass wir hier dieses Forum haben, um das zu diskutieren, aber ich hätte mir halt auch gewünscht, dass man nicht nur über uns redet, sondern einfach mal mit uns. Dann vielleicht zur Stiftungsprofessur. Also ich habe diese Bosch Stiftungsprofessur. Ich habe mir natürlich vor, auch den Vertrag zeigen lassen. Ich denke, wir werden auch gucken, dass wir den Vertrag veröffentlichen kann. Bosch hat keinen Einfluss, der Vertrag läuft über den Stiftungsverband der deutschen Wissenschaft. Es ist völlig transparent, Bosch hatte keinen Einfluss auf die Auswahl. Bosch kann mir nicht sagen, was ich zu tun habe, in keinerlei Weise. Ich bin auch von deren wohl auch nicht abhängig, wenn Bosch morgen sagt, wir haben keine Lust mehr, dann springt eben die Uni ein. Ja? Und ich bin trotzdem hierher gekommen, weil ich denke, dass Tübingen ein exzellenter Standort ist, auf den man wirklich stolz ist, auf den man auch im Rest der Republik mittlerweile neidisch ist. Ja? Unser Brücken ist gerade sehr neidisch auf Tübingen. Ja? Und genau, das ist eigentlich das.
Danke auch dir, Fieber. Lars Wehre jetzt von Capulso. Wir haben vorhin schon gesagt, technologiekritisches Aktivistinnen- und Autorinnenkollektiv. Ihr habt unter anderem den Begriff des Prinzip Andersens geprägt und viel Andersen-Kritik. Ich übergebe an dich.
Dankeschön. Kann man mich hören? Ja. Also ich möchte anknüpfen an etwas, was Frau Kollegin Luxemburg hier gerade gesagt hat. Wenn nicht wir, dann noch ans andere. Das ist mir zu eng geknüpft. Und ich glaube, dass auch jetzt eine kritische Wissenschaft das Selbstbewusstsein haben sollte, die Fragestellung deutlich aufzuweiten und selbstbewusst zu fragen, okay, was daran ist forschungswert und wo stellen wir uns in den Dienst einer vielleicht eher rückschrittlichen Ingenieursideologie, die kritische Wissenschaft tatsächlich dann nicht mehr so nach vorne bringen wird. Also, was ich glaube ist, wir brauchen eine kritische öffentliche Debatte um KI, und vor allem ihre entmündigende Wirkung, die Ausprägung neuer Abhängigkeiten und Machtstrukturen, denn nichts anderes ist die Zentralität einer Datenbank und die Nichttransparenz der Algorithmen, die auf diesen Datenbanken operieren. Wir brauchen definitiv keine rein anwendungsorientierte KI-Forschung unter den Vorgaben und Interessen der Plattformbetreiber selbst. Und wir brauchen auch kein Feigenblatt-Institut, so wie wir es vielleicht von dem Google-Institut in Berlin mitbekommen. Also da macht Google seine eigene Kritik direkt mit. Also jetzt könnte natürlich der Vorwurf aufkommen, aha, hier sitzt jemand, der möchte eigentlich die freie Forschung beschneiden. Ist doch undemokratisch. Und da lohnt ein Blick zurück in die Historie, und zwar Anfang der 70er Jahre. In den 70er Jahren gab es eine breite, sag ich mal, eine Migration militärischer Methoden der Verhaltenslenkung, also erstmal Verhalten vorhersagen, Verhalten kontrollieren und dann lenken und modifizieren. Und da gab es eine Migration, übrigens unter Mithilfe der freien Universitäten und deren Psychologieinstitute, zu sagen, das können wir transportieren in eine neue Verhaltenstechnologie, sehr umfassend, Skinner steht dafür, und das wollen wir uns zunutze machen als ein neues Lenkungs- und tatsächlich auch ein staatliches Machtinstrument. Da hat sich interessanterweise North Carolina, der Senator, eigentlich ein konservativer Demokrat und Verfassungsrechtler, der hat sich mit einer breiten Bürgerrechtsbewegung, vielen Rechtsanwältinnen und Wissenschaftlerinnen, haben sich dagegen gestemmt und es gab eine breite landesweite Debatte zu sagen, was an Verhaltenslenkung wir nicht wollen, warum macht uns das Angst und so weiter und so fort. Der Ausgang 1974 ist tatsächlich, es gab eine massive Beschränkung dieser Forschung in Richtung Verhaltenslenkung. Und ich sehe mit Blick, und Ali hat es eigentlich in seinem Eingangsstatement schon gesagt, mit dem Blick auf China, mit dem Blick auf die Zukunftsvision von Google, auf den Blick auf die Zukunftsvision von Amazon, sehen wir, dass die KI, die Implementation maschinellen Lernens, ganz klar auf eine Verhaltensmanipulation abzielt. Das ist nicht zu leugnen. Da können wir die Gründungsmitglieder, die mittlerweile etwas kritischer geworden sind, Sean Parker, von Facebook befragen. All diese Dinge können wir dort nachsehen. Also, was ich glaube, betreiben wir an einer Uni, die nicht Amazon, Bosch und ZF, sondern Selbstbestimmung und kritische Wissenschaft zu ihrem Markenzeichen macht, eine Wissenschaft, die sich mit den sozialen und umweltpolitischen Folgen der Technokratie auseinandersetzt. Haben wir den Mut, andere dynamische Prinzipien als den Zwang zur Selbstoptimierung ins Zentrum einer menschengemäßen Entwicklung von Gesellschaft zu stellen und sie zu beforschen? Die, die immer noch glauben, die großen technologiebedingten Probleme der Welt rein technologisch lösen zu können, manövrieren uns in eine technokratische Sackgasse. Für Amazon, Jeff Bezos heißt das zum Beispiel eine gleichermaßen größenwahnsinnige wie lächerlich trotzige Kolonisierung des Marses, statt einer ressourcenbewussten Politik auf der Erde. Also die Frage an euch, an die Uni Tübingen. Was soll Uni Tübingen sein? Die wissenschaftliche Legitimation für rückschrittliche technokratische Ingenieursideologie, dafür steht Amazon, oder eine Hochburg für fortschrittliche kritische Wissenschaft? Gegen das Erste würden wir massiven Widerstand ankündigen. Danke.